Ja, die Predigt steht heute in Jeremia 2, Verse 1 bis 13. Jeremia 2, 1 bis 13. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, also zu Jeremia. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zu gut. An die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, in unbesätem Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon essen, wollen, machen sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sitten des Hauses Israel. So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachlaufen und selber zu Nichts geworden sind. Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der uns leitet in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrunds, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand sieht und wo kein Mensch wohnt. Gott sagt, ich brachte euch in ein Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Groll gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagen im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und seht und sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob etwas dort ist, das geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Und sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ja, ein Text, der uns so ein bisschen schwierig ist zu verstehen, aber vielleicht der Reihe nach. Wir können diesen Abschnitt auch überschreiben mit Anklage aus Liebe. Gott klagt an aus Liebe. Die Situation ist, ja, das Volk Israel, also Juda, das Südreich, das Nordreich, Israel war ja schon längst aufgelöst in Gefangenschaft in Assyrien. Das Südreich Juda hat sich von Gott abgewandt. Da sind die vielen Leute, die den Götzen nachlaufen, denn die Nachbarvölker, die waren ja scheinbar sehr attraktiv. Man hat gesehen, die haben Fruchtbarkeitsgötter, die haben das und jenes, nicht? Und sehr viel Zeremonien. Und das wollte Israel auch. Israel hatte ja nur einen Gott, den lebendigen Gott, den ewigen Gott. Also da ist man dann den Baal nachgelaufen, den sichtbaren Götzen. Das Sichtbare. Kommen wir nachher noch zu. Wir haben heute auch so viel Sichtbares. Durch das Fernsehen, durch das Handy, durchs Internet, durch YouTube und was wir nicht alle haben. Das Sichtbare, das fesselt uns. Dabei hat das Sichtbare auch manipulative Wirkung. Nicht ein Bild kann man stellen, aber ein Wort, was geschrieben ist, ist wie eine Urkunde. Das kann man nicht verfälschen. Aber dazu später mehr. Also Anklage aus Liebe. Und interessant auch, wie Gott anklagt. Er klagt nicht so frontal an sein Volk, sondern er erinnert sich in Liebe an die Jugendzeit des Volkes. Die Anklage ist also, wenn wir so wollen, ganz modern formuliert. Wenn wir jemanden heute kritisieren, weiß man dann in der Geschäftswelt, dann beginnt man erstmal mit einem Lob der Betreffende, was er alle gut macht, und verpackt dann am Ende die Kritik, damit er das ja richtig versteht und nicht gleich dann sauer ist. Also Gott verpackt hier die Kritik und die Anklage, indem er sich erinnert an die schöne Zeit, wo Israel Gott nachgefolgt ist. Wir kennen in der Regel immer nur die bestimmten Bibelstellen im 1. oder 5. Buch Mose, wo Gott untreu war. Aber Gott erinnert sich an die Jugend Israels, wie sie dem Herrn treu waren. Ja, Gott war die Quelle des Lebens. Sie haben ja sich abgesondert, versammelt in der Wüste. Gott ging vor ihnen her und das hat Gott richtig genossen. Ja, er war ihr Herr und alles. Ja, und jetzt ist eine Situation eingetreten, wo Gott leidenschaftlich kämpft um sein Volk. Sie sind abtrünnig geworden. Und dazu hat er einen Propheten bestimmt, denn Jeremia, man schätzt, dass er vielleicht 24 Jahre alt war, der kam aus Anatot, nördlich von Jerusalem, aus einer priesterlichen Familie. Und den hat Gott bestimmt. Und im Kapitel 1 sagt Gott, ich habe dich schon im Mutterleib berufen, ich habe dich berufen zum Propheten, dass du hingehst. Also der Prophet ist von Gott berufen und zubereitet, dass er hingeht zu seinem Volk. Ein Prophet. Und die Königin Juda, die hatten tausende Propheten. Baal-Propheten. Götzendiener hatten sie. Was kann da ein Prophet ausrichten? Was kannst du alleine ausrichten, wenn ja, Tausende, Hunderttausende, Millionen Gottesleugnerinnen. Wenn sie anfangen mit Evolution und das war dies und was war jenes, da ist einer, der dann die Wahrheit sagt, steht fast auf verlorenem Posten. Und so war es hier bei Jeremia ebenfalls. Er stand fast auf verlorenem Posten. Aber interessant bei Jeremia ist, wie Gott ihn beauftragt und wie sehr Jeremia leidet. Er leidet mit seinem Volk. Er sieht die Sünden des Volkes. Er sieht die Berufung als Gottesvolk. Aus ihm soll ja mal der Messias kommen, der Jesus, der Christus. Aber sie haben sich abgewandt. Haben ihre Berufung abgegeben. Verachtet. So wie Esau das Erstgeburtsrecht verachtet hat. Nicht? Und Gott sendet den Jeremia zu seinem Volk. Der innere Schmerz findet bewegend Ausdruck. Das ganze Buch Jeremia hat ja über 21.800 Worte, also im Hebräischen. Das ist eines der umfangreichsten Bücher der Bibel. Und Jeremia scheint sehr gefühlvoll zu sein, wie ich schon sagte. Er leidet mit unter dem Volk und das, was ein schwerer Auftrag ist. Und er geht zu dem Verantwortlichen, der nach Juda, zu dem König und zu den hohen Priestern und berichtet ihnen und sagt, sie sollen umkehren. Aber sie kehren nicht um. Dabei war die Lage sehr schwierig. Das Nordreich existierte praktisch gar nicht mehr. Das Südreich wollte sich immer verbinden mit Ägypten. Ägypten war damals die Großmacht und das Assyrische Reich bestand schon in der Auflösung. Das Babylonische Reich war im Kommen. Und Gott hat dem Volk angewiesen, sie sollen sich nicht dem Gericht widerstreben, sondern sollen dann in die Gefangenschaft gehen. Und dort sollen sie der Stadt Bestes suchen. Wir kennen diesen Ausdruck aus Jesaja. Der Stadt Bestes suchen. Sie sollen sich in dieses Schicksal hineinfügen. Und sie sollen Gott vertrauen. Aber sie vertrauten nicht Gott. Sie vertrauten auf sich selbst. Das ist mir auch im Neuen Testament. Da sagt der Jesus, das sind die, die auf sich selbst vertrauen. Die sagen, ich bin tüchtig genug, ich bin schlau genug, ich brauche Gott gar nicht. Gott braucht sich nicht in meinem Leben zu mischen. Das mache ich schon selber. Und dann erleiden wir Schiffbruch. Und dann machen wir dann schnell Gott dafür verantwortlich. Und so war das damals auch. Die Gläubigen in Juda wollten sich dann den Ägyptern anschließen, unter dem Pharao Necho, und haben gedacht, dann verbinden wir uns mit dem und leisten dann Widerstand gegen Nebukadnezar. Und das ging natürlich völlig daneben. Ja, Die Aufgabe des Propheten war es, das Volk Gottes, das Gericht Gottes zu anzukündigen und, wie es heißt, ausreißen, niedergreißen, zugrunde richten, abzubrechen. Was für eine Botschaft. Da würden wir vor zurückschrecken. Aber weiter heißt es auch, um zu bauen und zu pflanzen. Also das Alte muss herausgerissen werden und das Neue muss kommen. Jeremia leidet unter dieser Botschaft. Es zerreißt ihm sein Herz. Und Gott sagt ihm wiederholt, bitte nicht für dieses Volk, es steht unter Gericht. Es zerreißt sein Herz. Die Gottlosigkeit hat Einfluss auf das Verhalten des Volkes. Ihr Lieben, so ist es heute auch. Man sieht, die Kirchen werden immer leerer, die Kirchenaustritte werden immer mehr. Und darüber kann man nicht froh sein. Im Gegenteil, wir gehen einer starken entchristlichen Gesellschaft entgegen. In der Christsein schon, wie es Michael Kosch gestern schrieb, die Evangelikalen sind der neue Feind der Grünen und der linken Bewegung. Nicht? Das sind die Evangelikalen. Warum? Weil die so fundamentalistisch sind. Weil die einen Herrn haben. Weil sie Umkehr und Buße predigen. Ja. Gott lockt sein Volk. Sie sollen umkehren. Sie sollen Buße tun. Buße heißt ja umkehren. Erkennen, ich habe falsch gehandelt. Herr, vergib du mir. Das ist Umkehr, das ist Buße. Und Gott lockt. Jeremia 31 lesen wir, da sagt Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Also Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er ringt mit dem Volk, kehrt um. Ich will euch ja nicht bestrafen. Ich will nicht das Gericht. Aber das Volk ist halsstarrig. Nein. Ja. Anklage ausgebe. Gott erinnert sich, so war es früher. Erinnert sich an die Brautzeit, so wie wir uns auch erinnern, wie wir jung waren, wie wir jung auf dem Weg des Glaubens waren. Das war schön, ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugendzeit hatten wir große Chöre, eine große Jugend. Och, das war richtig schön. Wir hatten hier auf dem Königswiese einmal das Zelt für den Jans-Team. 2.500 Menschen passten da rein. Wir erinnern uns an die Jugendzeit hier in Gelsenkirchen, Jugendzeit Anführungsstriche, in den 50er, 60er Jahren. Da war das Zelt von Anton Schulte auf dem Wildenburgplatz, war rappelvoll. Auf dem Elisabethplatz, da waren Evangelisationen, ebenfalls ein Zelt. Ja, das war auch gut gefüllt. Ich weiß, in den 50er Jahren in der Neustadtkirche in Gelsenkirchen, in der Josefstraße, die Kirche war rappelvoll, hat Werner Heukelbach gepredigt. Ja, an Sachshaus hat auch ebenfalls Werner Heukelbach gepredigt, war rappelvoll, das war die Jugendzeit. Ja, wir hatten einen großen Chor, meine Freundin hat noch ein großes Bild davon, bestimmt so 150 oder 200 Sänger aus allen Gemeinden und Gemeinschaften. Ja, das war ein Chor, auf der Bühne stand er. Das war die Jugendzeit, da erinnern wir uns dran. Und heute ist alles verwaist, jeder geht seinen Weg. Wenn wir draußen mit den Leuten sprechen, beim Straßeneinsatz, dann merkt man schon, wenn man mit den Leuten über Gott und über Ewigkeit spricht, welches Fernsehprogramm sie gucken. Das weiß man sofort, nicht? Also wenn sie von Evolution anfangen und von dies und von jenes, das weiß man schon. Also Gott erinnert sich an die Jugendzeit, das war damals. Was ist heute? Kehrt um zu dem Herrn. Ja. Und was sagte das Volk damals? Alles, was Gott sagt, wollen wir tun. Ja, alles, was... Und es hat es nicht getan. Israel war nicht bereit umzukehren und das Gericht folgt. Gott erinnert sich an die Jugendzeit Israels, an die schöne Gemeinschaft, die Gott mit seinem Volk hatte. Heute ist es nicht mehr der Fall. Israel ist Gott kostbar. Man hätte auch sagen können, Gott kann ja das Volk Israel an die Seite stoßen. Er wählt sich ein neues Volk. Nein, Israel ist ihm kostbar. Er hat ja sein Wort gegeben in Abraham. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und aus dir werden die Völker gesegnet werden, alle Völker der Erde. Gott verpfändet sein eigenes Wort zu seiner Ehre. Ja, ich erinnere mich an die Jugendzeit, sagt Gott, ja. Israel war der Erstling oder der Erstgeborene Gottes. An einer Stelle heißt es, ich behüte dich wie ein Augapfel. Der Augapfel ist das, ist der Teil des menschlichen Körpers, der am besten bewahrt ist. Wird immer wieder gereinigt durch die Wimpern, auf und zu. Also Gott hat Israel beschützt und bewahrt wie sein Augapfel. Aber es ist nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Ja, heute ist es eine ähnliche Situation in Deutschland. Wenn man bedenkt, das Volk der Reformation, das Volk Luthers sind wir ja, das Volk der Reformation, nach 1945 war alles platt. Von den über 90.000 Wohnungen in Gelsenkirchen waren 70.000 zerstört oder kaputt oder schwer beschädigt. Mein Vater kam 1946 aus dem Internierungslager und da hat man ihm unterwegs gesagt, Gelsenkirchen wirst du nicht wiedererkennen, ist alles platt. Zum Glück war nicht alles platt. Alles lag bei ihm Schutt und Asche. Mein Vater hat gesagt, das wird nie wieder so, wie es mal war. Nie wieder. Das war die Situation. Und dann folgte ja in den 50er Jahren, habe ich vorhin ja berichtet, nicht? Da war ein Hunger nach Gottes Wort. Du, man musste die Leute gar nicht überreden, unter Gottes Wort zu kommen. Die waren einfach da. In der Gemeinde, in der Kirchstraße und in Gelsenkirchen waren 230 Leute. Nachmittags sind die zusammengekommen. Und wenn dann Schluss war um 5 Uhr, da war die Straße voller Menschen. Und da haben man Fremde gesagt, oh, ist ja was passiert hier? Nein, nein, hier ist die Gemeinde, hier ist jetzt Schluss. 230 Leute in Gemeinschaft. Ja, aber das ist alles vergangen. Der Glaube bei vielen ist wie verdunstet. Es fehlt die Umkehr, auch hier von uns Deutschen.
Ja, und nicht nur Deutschen, auch ganz Europa.
Ja, das Volk der Reformation hat andere Götter, Wohlstand, Vergnügen und andere Dinge. Heute will man nicht gerettet werden, heute rettet man selber. Man rettet das Klima, man rettet dieses und jenes. Ja, das ist die Klimahysterie oder man spricht auch von der Klimakirche. Ja, so ist das, so verändert sich alles.
Aber Gottes Wort bleibt bestehen.
Das menschliche Herz ist hart, ganz hart. Das lehrt uns hier Jeremia. Sind nicht bereit zur Umkehr. Jeremia hat sogar demonstriert. Er hat ein Joch auf seine Schultern genommen, ist dann zu den Priestern gegangen, zum König, hat gesagt, so wird euch Gott ein Joch aufsetzen in Babylon mit Nebukadnezar. Dann kommt da sein Berufskollege, der Hanania, der dem Götzen Baal dient, nimmt das herunter, dieses Joch, und wirft es auf der Erde, zerbricht es und sagt, so werden wir das machen mit jedem Joch, was von Nebukadnezar kommt. Das war eine totale Fehleinschätzung. Ja. Also sie haben Gott verlassen, den Retter, aus der sie ja erlöst und erkauft hat in Ägypten, der sie geführt hat. In ein Land haben wir gelesen, in ein Gartenland habe ich Israel geführt. Den allmächtigen und wirkmächtigen Gott haben sie die kalte Schulter gezeigt. Das ist eigentlich dramatisch. Obwohl sie den ganzen Segen Gottes haben. Nicht? Fünfte Buch, 5. Mose 28. Da legt Gott ihnen ja Segen und Fluch vor. Gesegnet wird sein, das, wenn du mir nachfolgst. Nicht? Und verflucht wird sein, alles Segen und Fluch. Ja, sie haben andere Götter, fassbare Götter, sichtbare Götter, so wie wir das heute ja auch haben. Das Fernsehen zeigt uns die Leute ganz scharf, nicht? Die Bilder sind ja gestochen scharf, man sieht die Haare der Sprecher, nicht? Also gestochen scharf, aber da ist ja keiner hinter. Ziehst den Stecker raus, ist das Bild weg. Es ist ja nichts, es ist in Wirklichkeit nichts. Und die großen Medien wollen uns auch immer wieder umerziehen. Das wissen wir auch. Der große Gott ist eben Evolution, ist allmählich geworden. Nicht? Man stellt natürlich nicht die Frage,
Und wo das denn herkommt, wie das denn geschehen ist. Ja, die Anziehungskraft des Sichtbaren, das ist das Schlimme. Neil Postman, ein Amerikaner, hat einmal ein Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode. Da beklagt er eben, dass auch viele Christen sich das Sichtbare, das hat eine Botschaft, das zeigt uns und nimmt uns gefangen und fesselt uns. Dabei ist Gott zu uns gekommen durch das Wort, nicht durch das Bild. Nicht durch das Bild, sondern das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber Israel ist dem Nichts nachgelaufen, den Götzen, und sind selber zu nichts geworden. Das ist die Botschaft. Dann waren da viele fremde Götter in Israel, die sie ja, wenn man so, fasziniert haben. Und den lebendigen Gott haben sie vergessen. Aber trotzdem, mitten in dieser Situation hinein leuchtet die Gnade Gottes. Jeremia ist schon aufgebracht und wartet auf das Gericht Gottes. Gott wartet immer noch. Und dann kommt das Gericht Gottes, Nebukadnezar kommt zweimal nach Jerusalem und beim zweiten Mal nimmt er Jerusalem ein und führt das Volk gefangen weg. 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Und dann spricht Gott sogar in seinem Wort von seinem Freund Nebukadnezar. Gott ist der Herr der Geschichte. Schubladendenken machen wir. Gott steht darüber. Und nach 70 Jahren kommt das Volk in drei Schüben wieder zurück nach Israel. Wieder zurück in das Land der Väter. Und Gott sagt, ich werde deiner Sünden nicht gedenken. Ich habe deine Sünden hinweggetan. Großartig. So ist Gott. Er nimmt auch deine Sünden und deine Schuld weg. Er wirft sie hinter sich. Durch Jesus Christus haben wir nicht nur Vergebung, sondern wie ich schon sagte, sind wir Kinder Gottes, Miterben Gottes. Er liebt jeden Einzelnen von uns. Das ist das Wunderbare. So ist Gott so groß. Er hat Israel wieder zurückgeführt. Dann haben wir die herrlichen Psalmen, die Psalm 126, nicht? Da heißt es ja, nicht? Da waren wir wie Träumende, als wir zurückgingen nach Israel. Da waren wir wie Träumende, da sagten die Nationen, der Herr hat Großes an uns getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Er hat uns wieder zurückgebracht. Vorher haben sie gesagt, an den Flüssen Babel saßen wir und spielten unsere Lauten. Ja, und die Leute sagten, spielt lauter, lasst uns ein Lied hören von Zion, von Israel. Ja, Gott hat sein Volk zurückgebracht. Und auf uns bezogen, damit komme ich zum Schluss, Gott hat uns besucht in Christus. Nicht nur besucht, er ist uns nahe gekommen. Der Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Christus sehen wir den Vater, den ewigen Gott, den dreimal heiligen Gott. Den Gott, den wir nicht in eine Schublade stecken können. Und wenn ich sagen würde, der ist so oder so oder so, Gott offenbart sich durch sein Wort. Und durch Jesus Christus ist uns Gnade und Wahrheit geschenkt. Das ist das Wunderbare. Das, was Gott durch sein Wort sagt, ist echt und bleibend. Alles andere vergeht. Krieg, Nachkriegszeit, jetzt diese Zeit, und diese Zeit wird auch wieder vergehen, kommen andere Zeiten, das vergeht. Aber Gottes Wort bleibt bestehen. Und auch der Ruf zur Umkehr, zur Buße, bleibt bestehen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht und wird das ewige Leben nicht sehen. Das ist die Botschaft. Und die bleibt. Gerade auch zu Weihnachten, wo uns das Licht daran erinnert, dass Gott Licht geworden ist in Christus. Freuen wir uns darüber. Wir haben einen gnädigen Gott. Einen Gott der Liebe, der uns liebt, der uns nachgeht und der nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen gerettet werden.